In Vorlesung 23 wollen wir zu Beginn noch auf einen anderen Integralbegriff eingehen. Der Integralbegriff von Riemann, den hatten wir schon mal kurz angesprochen zu Beginn. Worum handelt es sich dabei? Die Frage stellt sich oder wird sozusagen nahegelegt, wenn wir uns überlegen, wie können wir Integrale berechnen? Was wir gemacht haben, wir haben den Integralbegriff für Regelfunktionen f eingeführt. Auf der Seite 434 oben steht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie wir Integrale berechnen können. Man nehme sich eine Regelfunktion und bestimme dazu eine Folge von Treppenfunktionen, phi n heißen die hier, mit der Eigenschaft Stern. Die Treppenfunktionenfolge konvergiert gleichmäßig oder in der Norm, wie man sagt, gegen die Funktion f. Wenn man so eine Folge phi n gebastelt hat, dann gilt per Definition, das Integral der Funktion f in den Grenzen a bis b ist der Limes n gegen unendlich der Integrale der Treppenfunktion phi n. Das sollte man sich nochmal vergegenwärtigen, in Ruhe überlegen, was das bedeutet. Man hat die Funktion f, irgendwas Kompliziertes, und muss zu dieser Funktion f eine Folge von Treppenfunktionen konstruieren, mit der Bedingung Stern, um das Integral von f ausrechnen zu können. Und da kann man sich vorstellen, dass eine praktikable Methode anders aussieht. Und das führt auf den Begriff der Riemannschen Summe und letztendlich auf eine andere Möglichkeit, auch das Integral von Regelfunktionen zu berechnen. In der zweiten Hälfte von Seite 434 steht die Definition der Riemannschen Summen, Definition 12,4. Was hat man? Wie immer ein kompaktes Intervall, eine Funktion f von diesem Intervall in die komplexen Zahlen. Eine beliebige Funktion, das heißt, wir setzen im Moment nicht voraus, dass wir eine Regel- oder Treppenfunktion haben. Dann ist das Intervall AB irgendwie unterteilt, wie bisher auch. Die Zerlegung x0 bis xn, x0 wie immer a, der letzte Punkt xn, der rechte Randpunkt des Intervalls. Jetzt wählt man in jedem Teilintervall von xk minus 1 bis xk beliebige Zwischenstellen. Irgendwelche Punkte darf man aussuchen, die man zk nennt. Und die Idee ist, wenn man an die Flächenberechnung denkt, die sozusagen der Integralbegriff motiviert hat, sich die Größe anzuschauen, die auf der Seite 435 oben rot eingerahmt steht, nämlich die Summe k gleich 1 bis n, Funktionswert an der Stelle zk mal Delta xk, und Delta xk ist die Länge des Intervalls vom k minus 1. zum k-Teilpunkt. Diese Größe, diese komplexe Zahl, nennt man die Riemannsche Summe zur Zerlegung z und den Teilpunkten, den Zwischenpunkten zk. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, die Zerlegung zu wählen und in dieser Zerlegung die Zwischenstellen. Eine gängige Notation, Delta mit dem Index z bezogen auf die Zerlegung, Maximum von Delta xk, das ist sozusagen die Feinheit von z, also der größtmögliche Abstand, den zwei Teilpunkte bei der Unterteilung haben können. Die zk, die werden Stützstellen genannt bei dieser Zerlegung. Und ja, warum beschäftigt man sich mit so einer Größe, mit der Riemannschen Summe? Es gilt der Satz 12,7. Die Riemannschen Summen haben angenehme Konvergenzeigenschaften. Nämlich dann, wenn die Funktion f, die man betrachtet, nicht irgendwas ist, sondern eine Regelfunktion. Vorletzte Zeile von Seite 435. Da wird genau das angenommen. F ist eine Regelfunktion auf dem kompakten Intervall AB. Dann die Feststellung, sie geben an Epsilon vor, eine Fehlerschranke. Finden dazu ein Delta mit der Eigenschaft, Das Regelintegral von f, Integral ab, f dx, minus Riemannsche Summe, i gleich 1 bis n, fzi, Delta xi, ist betragsmäßig kleiner als Epsilon, ganz egal, wie Sie die Zerlegung des Intervalls wählen, solange die Feinheit der Zerlegung kleiner gleich Delta ist. Und es ist auch völlig egal, wie Sie die Teilpunkte ZK, die Stützstellen innerhalb der Zerlegung wählen. Und das kann man so formulieren, eine Berechnungsmöglichkeit, wenn auch nur eine sehr vage, in Rot ausgedrückt auf der Seite 436, Mitte. Man betrachtet eine Folge Zn von Zerlegungen derart, dass die Feinheit der Zerlegung gegen 0 geht. Also Delta Zn. Sn, eine zugehörige Riemannsche Summe, bei beliebiger Wahl der Stützstellen, das ist völlig egal, das sagt ja gerade der Satz, dann gilt der Limes der Riemannschen Summen, Limes Sn, n gegen unendlich, ist gerade das Regelintegral von f. Anders gesagt, Sie müssen nicht zur Berechnung des Regelintegrals eine Folge von Treppenfunktionen basteln, die die Funktion f gleichmäßig approximiert. Die Frage ist natürlich, ob die Berechnung von Riemannschen Summen so viel einfacher ist. Gucken wir uns den Beweis mal an des Satzes auf der Seite 437. Zur technischen Vereinfachung nehmen wir eine stetige Funktion f auf dem Intervall ab und beobachten dann, ja, das haben wir ja schon oft genug festgestellt, wenn Epsilon gegeben ist, die Funktion f ist gleichmäßig stetig auf dem kompakten Intervall. Das heißt, man findet ein Delta positiv, sodass der Abstand zweier beliebiger Funktionswerte, x und y, kleiner gleich Epsilon durch b minus a ist, eben wenn x und y aus dem Intervall gewählt werden, mit Abstand kleiner gleich Delta. Jetzt schauen wir uns eine Zerlegung an, eine Zerlegung z mit den Teilpunkten x0 bis xn, wie immer, und verlangen von dieser Zerlegung, die Feinheit von z ist kleiner gleich Delta. Wenn wir diese Bedingung erreicht haben, dann wählen wir noch beliebige Zwischenstellen, Stützstellen in dem Intervall xi minus 1 bis xi und gucken uns an, vorletzte Zeile von Seite 437, wie groß ist die Abweichung des Regelintegrals von f zur entsprechenden Riemannschen Summe. Wir wissen bereits, das Regelintegral verhält sich additiv, wenn man den Integrationsbereich unterteilt. Das wird in der letzten Zeile ausgenutzt. Das heißt, man schreibt zunächst das Integral von a bis b als Summe der Integrale von xi minus 1 bis xi, zieht die Summe raus und den Betrag, den man in der vorletzten Zeile hat, nach hinten. Das ergibt die letzte Zeile. So, dann auf der Seite 438 oben, was passiert da? Da schreibt man den Term fzi mal xi minus 1 als Integral einer Treppenfunktion, nämlich der Treppenfunktion gi, Treppenfunktion auf dem Intervall xi minus 1 bis xi. Und die Treppenfunktion gi ist einfach die konstante Funktion f an der Stützstelle zi. Damit haben wir sozusagen unsere Differenz, Integral von f über das ganze Intervall minus Riemannsche Summe, nach oben kontrolliert durch eine Summe von Regelintegralen über die Intervalle xi minus 1 bis xi der Funktion f minus gi. Das wird nochmal auf der Seite 438, dritte Zeile von oben, aufgeschrieben. Da steht ja genau die Differenz Regelintegral von f minus Riemannscher Summe. Ja, was macht man jetzt? Man hat sozusagen abgeschätzt durch eine Summe von Differenzen, Beträge davon von Integralen. Wie kann man diese einzelnen Integrale abschätzen? Da haben wir die Standardabschätzung. Betrag des Integrals ist kleiner gleich Integral des Betrages und Integral des Betrages wird abgeschätzt nach oben durch das Supremum der Funktion mal Intervalllänge. Genau das ist in der Zeile 4 von Seite 438 passiert. Da hat man die einzelnen Integrale, die in der ersten Zeile von Seite 438 stehen, in dieser Weise abgeschätzt, Betrag nach innen, Supremum dann rausgezogen, Supremum f minus gi Betrag mal Intervalllänge. So, und wenn man rekapituliert, wie gi gebastelt wurde, dann ist es so, das Supremum, was in der vierten Zeile von oben steht, von Seite 438, das Supremum f minus gi auf dem Teilintervall ist ja gerade nach Voraussetzung kleiner gleich Epsilon geteilt durch b minus a. Alles zusammen, damit sind wir mit dem Beweis fertig, zeigt dann, Abstand des Regelintegrals zur Riemannschen Summe ist kleiner gleich Epsilon. Gut, damit haben wir gesehen, man kann unser Regelintegral mit Riemannschen Summen berechnen. Wenn wir die Riemannschen Summen schon definiert haben, dann bietet es sich an, kurz über den Begriff des Riemann-Integrals zu sprechen. Beispielsweise im Buch von Hildebrand, Analysis 1, da wird der Begriff des Riemann-Integrals auf der Seite 266 und den folgenden Seiten genauer diskutiert. Wir geben nun einen kurzen Überblick. Für Riemann-Integration betrachtet man beschränkte Funktionen f auf dem kompakten Intervall AB nach R. Zunächst mal reellwertige Funktionen. Wie immer eine Zerlegung, vorletzte Zeile von Seite 438. Und zu dieser Zerlegung bildet man eine Ober- und eine Untersumme. O von Z, Obersumme zu Z, was ist das? Sie summieren von i gleich 1 bis n, Supremum von f, f ist beschränkt, reellwertig, Supremum von f über das Teilintervall mal Intervalllänge, entsprechend die Untersumme zur Zerlegung z bei fester Funktion f ist die Summe, wo das Supremum durch das Infimum von f über das Teilintervall ersetzt wird. Dritte Zeile von oben von Seite 439. Was sieht man? Was ist unmittelbar klar? Obersummen zu einer Zerlegung Z1 sind immer größer oder gleich Untersummen zu einer beliebigen anderen Zerlegung Z2. Wenn man die Feinheit der Zerlegung Z kleiner macht, dann fallen die Obersummen, die Untersummen wachsen. Mit anderen Worten, wenn die Feinheit der Zerlegung kleiner wird, dann nehmen die Obersummen ab, die Untersummen wächst und die Hoffnung ist, dass sich beide einem gemeinsamen Wert annähern. Konsequenz zunächst noch dritte Zeile von unten auf Seite 439. Sie können alle Untersummen, das Supremum aller Untersummen nach unten abschätzen durch das Infimum der Funktion f. Über das ganze Intervall mal b minus a. Das Supremum aller Untersummen ist kleiner gleich dem Infimum aller Obersummen und das wiederum kleiner gleich dem Supremum von f über dem Intervall ab mal Intervalllänge. Das ergibt sich aus dem, was vorher notiert worden ist. Die Definition des Riemann-Integrals steht nun in den beiden letzten Zeilen von Seite 439. Die Notation, falls das Infimum aller Obersummen gleich dem Supremum aller Untersummen ist, dann nennt man die Funktion f Riemann integrierbar und den gemeinsamen Wert natürlich das Riemannsche Integral von f. Und wie ist der Zusammenhang? Wir haben unseren Regelintegralbegriff. Der Satz 12,7, da haben wir das ja gerade gerechnet. Die Aussage, die sich aus Satz 12,7 ergibt, das ist eingerahmt auf der Seite 440. Wenn die Funktion eine Regelfunktion ist, dann konvergieren die Riemannschen Summen. Das war ja unser Satz 12, 7. Das heißt, dann ist die Funktion f auch Riemann integrierbar und per Definition Regelintegral ist gleich Riemann Integral, also per Definition des Riemannschen Integrals. Also die Regelfunktionen sind Riemann integrierbar. Was man sich überlegen kann mit dem Begriff des Riemann Integrals, kann man einige Funktionen mehr integrieren, die eben keine Regelfunktionen sind. Das Beispiel oder ein Beispiel ist auf der Seite 440 Mitte aufgeschrieben. Da steht eine Funktion f. Das können Sie selber mal nachprüfen. Das f ist keine Regelfunktion auf dem Intervall 1. Man kann sich aber überlegen, dass die Funktion f Riemann integrierbar ist. Und der Zusammenhang zwischen Riemann-Integral von f über 0, 1 und dem Regelintegral über Intervalle der Form Epsilon bis 1, Epsilon positiv, der steht in der letzten Zeile. Man sollte sich nur merken, wenn man an den Begriff des Riemann-Integrals kommt, der Begriff des Riemannschen Integrals ist ein bisschen allgemeiner als der Begriff des Regelintegrals. Man kann eben nicht nur Regelfunktionen integrieren, aber in der Klasse der Regelfunktionen fallen beide Begriffe zusammen. Ja, mit dem Satz, den wir bewiesen haben, dass sich das Regelintegral berechnen lässt mit Hilfe von Limiten von Riemannschen Summen, da kann man sehr mühselig, wirklich umständlich ein paar Integrale ausrechnen. Das sind so typische Beispiele. Gucken Sie auf die Seite 441. Das Beispiel Integral von 0 bis b x Quadrat dx. Welchen Wert hat dieses Integral? Dann nehmen wir an, b ist positiv und teilen das Intervall von 0 bis b ein, so wie es in der geschweiften Klammer aufgeschrieben ist. Erster Teilpunkt 0, n plus erster Teilpunkt, also xn, ist das b und zwischendurch die Punkte k durch n mal b. Für die Stützstellen wählt man einfach die Punkte xk selbst, irgendwie beliebig. Wir wissen ja, die Funktion, die wir integrieren wollen, f von x gleich x Quadrat, ist eine Regelfunktion. Also können wir irgendwie Stützstellen wählen und fangen an zu rechnen. In der zweiten Hälfte von Seite 441, Integral von 0 bis b, x Quadrat dx. Zitat des Satzes, Limes n gegen unendlich, k gleich 0 bis n wird summiert, fzk mal Delta xk. Jetzt setzen Sie die Werte ein, berechnen die Riemannsche Summe und wenn Sie das tun, die Riemannsche Summe, die ist gerade nach den Umformungen, die auf der Seite 441 vorgenommen werden, steht in der vorletzten Zeile. Die Riemannsche Summe ist ein Sechstel n mal n plus 1 mal 2n plus 1. Da wird die Formel benutzt über die Summe der Quadratzahlen. So, diese Summe der Quadratzahlen, das hatte ich vergessen, ist natürlich zu multiplizieren, wenn man die Riemannsche Summe ausrechnen will, mit b hoch 3 dividiert durch n hoch 3. So, und man sieht, bei n gegen unendlich, wohin konvergiert das? Die Riemannsche Summe konvergiert gegen b hoch 3 Drittel. Mit anderen Worten, das Integral von 0 bis b von x Quadrat ist b hoch 3 Drittel. Hier ging es noch, was man aber benutzen muss, natürlich die Formel für die Summe der Quadratzahlen. Wenn Sie jetzt irgendwelche anderen Potenzen integrieren wollen, dann stehen entsprechende Formeln nicht mehr zur Verfügung. Und auf der Seite 442, Integral von Sinus, Integral von e hoch x. Also ich denke, das wird sehr mühselig, wenn man überhaupt weiterkommt, die Integration mit Hilfe von Grenzwertbetrachtungen in Riemannschen auszuführen. Schlüssel zur Berechnung von Integralen und nicht nur ein Rechenmittel, sondern auch die Verbindung zwischen Differential- und Integralrechnung, das ist der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. dem wir uns im zweiten Teil der Vorlesung widmen wollen. Wie beweist man ihn? Den beweist man mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung. Und der Mittelwertsatz der Integralrechnung, der gründet sich seinerseits auf den Zwischenwertsatz für stetige Funktionen. Das steht auf Seite 442 Mitte. Gut, versteht man wahrscheinlich erst, wenn man die Sätze bewiesen hat und die Sätze gelesen hat. Machen wir einfach die Aussage, Satz 12.8. Wir kennen den Mittelwertsatz der Differentialrechnung und es gibt auch einen Mittelwertsatz in der Integralrechnung. Nämlich, wir schauen uns eine stetige Funktion f an, definiert auf dem Intervall AB, jetzt mit reellen Werten. Außerdem seine Gewichtsfunktion vorgegeben, die nennt man so eine Funktion p. Die ist eine Regelfunktion auf dem Intervall und zudem größer gleich 0. Die Feststellung, dann gibt es einen Punkt y im Intervall AB mit der Eigenschaft, wenn man das Produkt f mal p integriert von a bis b, dann ist das gleich dem Funktionswert von f an der Stelle y mal dem Integral von a bis b, dem Regelintegral der Gewichtsfunktion. Auf der Seite 443 steht ganz oben Spezialisierung, Gewicht, Funktion gleich 1. Dann ist das Ergebnis Integral von a bis b, f von x dx, ist Intervalllänge b minus a mal Funktionswert von f an irgendeiner Stelle y im Intervall AB. Andersrum aufgeschrieben, f von y ist genau der Mittelwert von f über dem Intervall AB, wobei Mittelwert zu lesen ist als Integral über AB von f dividiert durch b minus a. Gut, schauen wir uns den Satz an. Wie beweist man das? Der Beweis ist ziemlich offensichtlich, wenn die Funktion p identisch 0 ist. Das heißt, wir können nachher annehmen, ohne Einschränkung, dass das Integral von unserer nicht negativen Funktion p positiv ist. Das heißt, sonst ist nichts zu zeigen. Gut, Beweis, Seite 443. Wir können abschätzen, p ist ja größer gleich 0 vorausgesetzt, das Minimum von f über ab mal Integral ab von p über dem Intervall ab ist nach oben kontrolliert. Man zieht das f einfach rein und macht dasselbe in die andere Richtung. Schätzt das Integral von f mal p nach oben ab durch das Maximum von f mal Integral ab von p selbst. Maximum und Minimum von f existieren, da wir f als stetig voraussetzen. So, jetzt kommt der Punkt, über den ich geredet habe. P wird größer gleich 0 vorausgesetzt. Wenn das Integral der Funktion p verschwindet, dann ist die Funktion, das hatten wir uns mal überlegt, die Funktion p identisch 0, eigentlich nur für stetige Funktionen. Aber man kann sich auch überlegen, wenn die Funktion p nur eine Regelfunktion ist, ist die Behauptung auch trivial in dem Fall. Das heißt, wenn wir annehmen, das Integral von p ist ungleich 0, dann können wir den Kehrwert bilden. Und in der Ungleichung, die wir vorher abgeleitet haben, wir sind jetzt in der drittletzten Zeile von Seite 443, aus der Ungleichung folgt jetzt Integral über ab von f mal p, geteilt durch das Integral von p. Diese Zahl liegt zwischen dem Minimum von f und dem Maximum von f. So, wir benutzen, f ist stetig und jetzt können wir den Zwischenwertsatz für stetige Funktionen für unser f zitieren. Und der Zwischenwertsatz sagt, diese Zahl, Integral ab, f mal p dividiert durch das Integral von p, diese Zahl wird als Funktionswert realisiert. Nämlich es gibt ein y im Intervall ab, sodass f von y genau diese Zahl ergibt. Und das ist unsere Behauptung. Was man nicht machen darf, man darf nicht hier die Voraussetzungen so abschwächen, dass auch f eine Regelfunktion ist. dann ist die Aussage im Allgemeinen nicht richtig. Die Stetigkeit von f wurde an mehreren Stellen benutzt, das Maximum, Minimum existieren und dass man den Zwischenwertsatz benutzen darf. Vielleicht überlegen Sie sich selbst mal ein Beispiel, dass die Aussage für nur stetige Funktionen, für Regelfunktionen nicht mehr richtig ist. So, jetzt der angesprochene Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Satz 12.9. Da sind wir wieder sehr allgemein. Wir nehmen für f eine Regelfunktion, die darf komplexwertig sein. Die Grenzen a und b sind wie üblich geordnet. Wir arbeiten auf dem kompakten Intervall von a bis b. Und wir definieren mit dem kleinen f eine Funktion groß f, auch auf dem Intervall ab, dem kompakten, mit Werten in c. Und groß f von x per Definition ist das Regelintegral jetzt von a bis zur variablen oberen Grenze x der Funktion f. Und natürlich sollte man der Definition von groß f die Integrationsvariable nicht auch mit x bezeichnen, deshalb die Notation f von t dt. Was bringt das? Die erste Aussage, die ist nicht überraschend. Das große f ist eine Lipschitz-Funktion auf dem Intervall ab und man kann abschätzen, fx minus fy, Betrag davon kleiner oder gleich, die Norm von f, also Supremum von f-Betrag über ab mal x minus y-Betrag, also Abstand der Argumente. Nummer 2, man nehme eine Stelle x im offenen Intervall und stellt fest, die Funktion groß f, die ist an jeder Stelle im offenen Intervall links und rechtsseitig differenzierbar. In den Randpunkten kann man die einseitigen Ableitungen ausrechnen. Und was gilt, wenn Sie groß f einseitig differenzieren an der Stelle x? Dann bekommen Sie gerade die einseitigen Grenzwerte von klein f an der entsprechenden Stelle. Das hat als Konsequenz die Nummer 3. Mehr oder weniger folgt das aus dem Vorhergehenden. Wenn die Funktion klein f stetig ist auf dem ganzen Intervall ab, also auf dem kompakten Intervall, dann gilt, die Funktion groß f ist stetig differenzierbar auf dem Intervall ab und die Ableitung von groß f ist das kleine f. Das heißt, mit der Aussage 3 ist sozusagen die Frage beantwortet, wie man systematisch Stammfunktionen findet, mithilfe des Integrals. Da kommen wir später zu, schauen wir uns den Beweis an. Der Beweis reduziert sich eigentlich auf die Aussage Nummer 3. Das ist die Hauptaussage, die Nummer 1. Das ist eine Übung für zu Hause, das mal im Selbstversuch probieren. Die Nummer 2 ist ähnlich wie die Nummer 3, natürlich ein bisschen schwieriger, weil man nur von f voraussetzt, dass eine Regelfunktion ist. Mit anderen Worten, wir gucken uns mal den Fall an, dass f stetig ist auf der Seite 445. Das ist sozusagen die Hauptaussage des Hauptsatzes. Wir wollen die Funktion groß f in einer Stelle x differenzieren und gucken uns mal einen inneren Punkt x an, also ein x aus dem offenen Intervall, und wählen einen Schritt weiter h positiv. Für Rangpunkte, wenn das x a ist oder x gleich b oder wenn man negative Schrittweite betrachtet beim Differenzenquotienten, da sind die Argumente wirklich analog. Deshalb sind wir jetzt sozusagen direkt in der vierten Zeile von Seite 445. Groß f an der Stelle x plus h minus fx. Per Definition das Integral von a bis x plus h, Regelfunktion f, minus Integral von a bis x, Regelfunktion f. Nach unseren Rechenregeln, wie verhält sich das Integral bezüglich des Integrationsbereiches? Ist die Differenz des Integrals nichts anderes, der beiden Integrale nichts anderes, als das Integral von x bis x plus h unserer Funktion f. So, die entscheidende Stelle kommt jetzt. Wir benutzen den Satz 12,8 mit der Gewichtsfunktion p identisch 1. Und dann ist das verbleibende Integral von x bis x plus h unserer Funktion f eben gleich Intervalllänge mal klein f von an der Stelle y. Und wo liegt das y? Ja, nach dem Satz liegt das im Intervall x bis x plus h. Umgeformt, der Differenzenquotient von Groß F an der Stelle x, also 1 durch h fx plus h minus fx, das ist gleich fy. Man bildet jetzt in der drittletzten Zeile die Differenz, Differenzenquotient von Groß F minus potenzieller Kandidat für die Ableitung, das ist ja klein f an der Stelle x. Was bleibt stehen? Ja, das ist eben fy minus fx, der Betrag davon. Da f aber stetig ist, dass y zwischen x und x plus h liegt, und dann ist klar, dass die rechte Seite fy minus fx gegen 0 gehen muss bei h gegen 0. Hier bei dem Fall, den wir untersuchen, bei h von oben gegen 0. Die anderen Fälle bitte im Selbstversuch sich mal überlegen. Gut, der Beweis des Hauptsatzes ist somit unerwartet kurz. Wir ziehen noch eine Folgerung, das haben wir schon vorhin angesprochen, ein sogenanntes Korollar. Wenn wir ein Intervall i haben in den reellen Zahlen, das muss jetzt nicht unser kompaktes Intervall sein, sondern irgendwas, und eine stetige Funktion f von diesem Intervall in die komplexen Zahlen, dann ist die Aussage, das kleine f hat eine Stammfunktion auf dem Intervall. Zum Beispiel können wir definieren Groß F von x als Integral von x0 bis x f von t dt. X hierbei aus dem Intervall i und die untere Grenze x0 kann beliebig, aber fest als Basispunkt im Intervall i gewählt werden. Warum? Ja, das haben wir gerade vorher gerechnet. Die Ableitung von dem großen f ist eben das kleine f an der Stelle x. F ist ja als stetig vorausgesetzt. In dem Zusammenhang auf Seite 446 folgende Notation. Wir haben ja schon gesehen, zwei Stammfunktionen unterscheiden sich höchstens um eine additive Konstante. Warum? Ja, die Ableitung zweier Stammfunktionen, die Differenz ist 0. Dann muss die Differenz konstant sein. Das heißt, ist Groß F irgendeine Stammfunktion zum gegebenen kleinen f, dann schreibt man symbolisch das unbestimmte Integral, vorletzte Zeile von Seite 446, Integralzeichen f von x dx, Integralzeichen ohne Grenze. Das meint die Menge aller Funktionen Groß F plus c, c eine komplexe Konstante, wobei Groß F irgendeine Stammfunktion zum kleinen f ist. Wie gesagt, man nennt dieses Integral das unbestimmte Integral der Funktion klein f, obwohl es eigentlich keine Funktion ist, sondern eine Menge von Funktionen bezeichnet. Man ist da etwas großzügig und schreibt eben auch, wie auf der Seite 447, oben Integral, unbestimmtes Integral f von x dx als Groß F plus c. Groß F eine fixierte Stammfunktion und die Konstante c stellt man sich eben als Variabel vor. Die Formulierung, die man oft findet, berechne das unbestimmte Integral zu klein f, meint eben, man bestimme eine Stammfunktion und dann natürlich auch alle. Nach dem Auffinden der einen speziellen addiert man eine beliebige Konstante dazu. Was meint das? Gucken wir uns ein Beispiel an. Seite 447. Das unbestimmte Integral von Cosinus. Wie kriegt man das? Wir wissen, eine Stammfunktion zu Cosinus ist Sinus und deshalb das unbestimmte Integral der Cosinusfunktion liest sich als Sinus x plus c mit etwas großzügiger Interpretation. Noch ein Cola, ein weiteres Cola, eigentlich auch schon selbstverständlich. Wenn das kleine f eine stetige Funktion ist, jetzt wieder auf dem kompakten Intervall, und Groß F eine Stammfunktion zum kleinen f, dann möchte man das bestimmte Integral von klein f über das Intervall AB ausrechnen. Auf Seite 448 oben, da steht rot eingerahmt, das bestimmte Integral, das Regelintegral der stetigen Funktion f von a bis b, das ist gleich Groß F ausgewertet an den Stellen a und b im Sinne von Groß F b minus Groß F a. Das heißt, Sie berechnen das bestimmte Integral von f über das Intervall a b, indem Sie eine Stammfunktion auswerten in den Grenzen b und a und die Differenz bilden. So, der Beweis steht in den beiden Zeilen unter dem roten Kasten. Groß fx hat die Form Integral a bis x, f von t dt plus Konstante, weil das Integral von a bis x als Funktion des x ist ja eine Stammfunktion und damit folgt direkt die Differenz Stammfunktion f ausgewertet an den Stellen b und a ist gleich dem bestimmten Integral von klein f über dem Intervall AB. Beispiele für bestimmte Integrale. Beispiel 1. Sie möchten 1 durch x integrieren in den Grenzen a bis b. 0 kleiner a kleiner b. 1 durch x Stammfunktion. Dazu ist der Logarithmus. Also sind Sie fertig und bekommen direkt das Integral von 1 durch x ist Logarithmus b minus Logarithmus a. Also Logarithmus b durch a. Nummer 2, Stammfunktion zu e hoch x, e hoch x plus Konstante. Nummer 3, Stammfunktion zu x hoch a, natürlich a ungleich minus 1. Wenn a ungleich minus 1 ist, dann gilt wie üblich eine Stammfunktion zu x hoch a, 1 durch a plus 1 mal x hoch a plus 1 plus Konstante, denn die Ableitung der rechten Seite ist natürlich x hoch a. Gut, wenn man Integrale berechnen will, sich mit Integralen beschäftigt, mit dem Hauptsatz, dann braucht man natürlich Integrationsregeln, weil der Hauptsatz führt sozusagen die Integration auf die Berechnung von Stammfunktionen zurück. Man hat einen gewissen Vorrat von Stammfunktionen und man muss sich irgendwie weiterhelfen können in bestimmten Situationen. Und die Integrationsregeln, die helfen in bestimmten Situationen, sind aber kein Allheilmittel zur Berechnung sämtlicher Integrale. Gucken wir uns mal den Punkt Römisch 1 an. Sämtliche Integrationsregeln folgen aus Ableitungsregeln. Bei Römisch 1 geht es um die partielle Integration oder auch Produktintegration. Und wie man sich denken kann, hat das was mit der Produktregel der Differentialrechnung zu tun. Was ist genau gesagt? Seite 449. Wir nehmen irgendein Intervall und zwei Funktionen f und g, die seien jetzt stetig differenzierbar. Hat den Grund, wenn f und g stetig differenzierbar sind, dann integriert man nachfolgend Funktionen, die zumindest stetig sind. Das sieht man jetzt gleich, nämlich was gilt. Links steht das unbestimmte Integral von f mal g'. G' ist stetig, also hier wird was Stetiges integriert. Und die Aussage, das unbestimmte Integral von f mal g', das ist f mal g minus unbestimmtes Integral von f' mal g. Für das bestimmte Integral von a bis b spezialisiert sich die obige Formel so, das Integral von a bis b, f mal g', das ist gleich f mal g ausgewertet in den Grenzen ab. Das heißt, f mal g an der Stelle b minus f mal g an der Stelle a. Und von dem Term ziehen Sie noch ab, das bestimmte Integral ab von f' mal g. Das ist richtig für alle Punkte ab aus dem Intervall i. Der Beweis, schon angedeutet, die Produktintegration folgt aus der Produktregel der Differentialrechnung. In den beiden letzten Zeilen steht das nochmal. Sie differenzieren das Produkt f mal g, das ist f' mal g plus f mal g'. Sortieren um, bringen f' mal g nach links und schreiben das unbestimmte Integral davor. Ja, das unbestimmte Integral von f mal g' ist natürlich f mal g. Modulo Konstante, wobei die Konstante eben in dem unbestimmten Integral von f' mal g mit auftaucht. Also der Beweis, völlig banal, Hauptsatz und Formel für die Ableitung des Produkts. In den Anwendungen, wenn es Anwendungen gibt, die überschrieben sind, wie in den Übungsaufgaben, da muss man natürlich die Funktionen f und g passend wählen. Und das ist nicht immer automatisch vorgegeben. Das heißt, in den Beispielen wird hier zunächst mal f und g direkt festgelegt, dann rechnet man nun nach. In bestimmten Fällen muss man eben überlegen, wie man f und g zu wählen hat. Und die Frage, die ist nicht immer positiv zu beantworten, ob es überhaupt funktioniert. Beispiel 1. Sie möchten integrieren für a ungleich minus 1 das unbestimmte Integral ausrechnen von x hoch a mal Logarithmus x. Wenn Sie das machen wollen, dann führen Sie hier als Funktion f die Logarithmusfunktion ein, als Funktion g die Funktion 1 durch a plus 1 mal x hoch a plus 1. Weil a ungleich minus 1 ist, ist g wohl definiert und die Ableitung von g ist gerade x hoch a. Das heißt, ihr Startintegral hat die Form g' mal f. Da steht in der Mitte von Seite 450. Ja, und jetzt passiert nicht allzu viel. Was passiert? Sie beginnen eben mit der Rechnung x hoch a mal Logarithmus x, unbestimmtes Integral, als unbestimmtes Integral g' mal f gelesen. Dann die Formel für die Produktintegration wird benutzt. Dann ist das unbestimmte, taucht das unbestimmte Integral von g mal f' auf. F' ist 1 durch x. Jetzt sortieren Sie das Ganze ein bisschen und bekommen das als Ergebnis, was in der vorletzten Zeile steht. Oftmals kann man die Produktintegration auch mehrfach hintereinander anwenden. In der Nummer 2 passiert das auf Seite 450 unten. Da sollen die Integrale i mit Index n ausgerechnet werden, die unbestimmten, von x hoch n mal Cosinus x und n ist irgendeine natürliche Zahl, einschließlich 0. Und es geht darum, wie kann man das rekursiv machen. Auf der Seite 451 oben steht i0 als nulltes Glied oder als erstes. Stammfunktion zu Cosinus ist Sinus x plus Konstante. Dann guckt man sich mal an, wie lässt sich das in auf das zurückführen, was man vorher hatte. N größer gleich 2, dritte Zeile von oben, Seite 451, in, nochmal hingeschrieben, unbestimmtes Integral zu x hoch n mal Cosinus x. Und anstelle von Cosinus x schreiben wir jetzt eben in der dritten Zeile x hoch n mal d nach dx Sinus x unter das Integralzeichen. Benutzen die Formel für die Produktintegration. Die Formel ergibt x hoch n mal Sinus x. Jetzt wird x hoch n abgeleitet minus n mal unbestimmtes Integral x hoch n minus 1 mal Sinus x dx. Gleich, ja, jetzt kommt man noch nicht so schnell weiter, muss noch einen Schritt ausführen. Gleich x hoch n mal Sinus x plus n mal unbestimmtes Integral x hoch n minus 1. Man interpretiert jetzt den Sinus als Ableitung von minus Cosinus. Macht nochmal partielle Integration und kommt dann zu dem Ergebnis, was in der Box auf der Seite 451 nach Zusammenfassen aufgeschrieben ist. Das Integral in, also das unbestimmte Integral von x hoch n mal Cosinus x, das ist gleich x hoch n mal Sinus x, n mal x hoch n minus 1 mal Cosinus x, minus n mal n minus 1 und dann das unbestimmte Integral nicht von in, sondern von in minus 2. Man hat eine Rekursionsformel. Also solche Spielereien kann man mit der Produktintegration machen. Und man sieht ja unter anderem auch in der Rechnung auf Seite 451, dass man nicht immer nur mit einem Schritt durchkommt. Aber nichtsdestotrotz, man kann nicht sagen, dass sich alle Integrale nach endlich vielen Umformungen so ausrechnen lassen. Das kann hochgradig fehlschlagen. Ist nur ein Mittel, das in bestimmten Situationen funktionieren kann, aber nicht muss. Die nächste Integrationsregel auf der Seite 452 unter Römisch 2 notiert. Das ist die Substitutionsregel oder die Formel der Variablentransformation und die ist wiederum zurückzuführen auf die Kettenregel der Differentialrechnung. Wie lautet die Substitutionsregel? Wir haben ein Intervall i und eine Funktion f, die stetig ist auf dem Intervall i mit Werten in den komplexen Zahlen. Die zweite Funktion, die heißt phi und die sei stetig differenzierbar auf dem kompakten Intervall ab mit reellen Werten. Außerdem soll gelten, die Funktion phi, die wird sozusagen dem f vorgeschaltet, die Funktion phi soll das kompakte Intervall ab in das Intervall i abbilden. Wenn die Voraussetzungen so sind, dann kann man die Verkettung f Kringel phi bilden. Das ist dann zumindest eine stetige Funktion vom Intervall ab in die komplexen Zahlen. So, unter den Voraussetzungen an f und phi hat man folgende Aussagen. Die Nummer 1, die Transformationsformel. Sie integrieren in den Grenzen phi a bis phi b die Funktion f. Die Feststellung, das ist gleich dem Integral über die Grenzen a, b der Funktion f ausgewertet an der Stelle phi t mal Ableitung phi Strich t dt. Beziehungsweise in Form von unbestimmten Integralen. Das unbestimmte Integral zur Funktion f Kringel phi mal phi Strich ist gleich dem unbestimmten Integral und ganz rechts auf der Seite 452 unten die Notation meint unbestimmtes Integral von f verkettet mit der Funktion phi. Auf Seite 453 ist das nochmal zusammengefasst. Man transformiert die Funktion f mit Hilfe der Funktion phi. Und damit verbunden ist natürlich eine entsprechende Transformation der Integrale. Die Nummer 2 haben wir auch schon erledigt. Die geschweifte Klammer auf der Seite 453 unten und dann das Phi gehängt. Das ist die Abkürzung dafür. Man nehme die Stammfunktion zu f, zum kleinen f, und verkette die von rechts mit der Funktion Phi. Ja, in der Praxis, das Integral von groß a bis groß b einer Funktion klein f ist zu berechnen. Und was man dann macht in der Praxis, um vielleicht eine Möglichkeit zu finden, dieses Integral auszuwerten, man sucht ein passendes phi mit phi klein a gleich groß a, phi klein b gleich groß b und benutze die Formel Nummer 1. Und passend heißt natürlich, dass man versucht, möglichst schnell zum Ergebnis zu kommen oder eine übersichtliche Situation zu erzeugen. So viel dazu. Den Beweis der Substitutionsregel, den verlagern wir dann als Einstieg auf die nächste Vorlesungsstunde.